Sie hören eine Predigt von New City Wien.
Hallo, mein Name ist Steven und ich darf euch heute die Predigt von Eric Brower ins Deutsche übersetzen. Sie kommt aus Hebräer 11, die Verse 20 bis 22. Ihr könnt diese Verse nun mit mir lesen. Durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau in Hinblick auf zukünftige Dinge. Durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinen Stab gestützt. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Es war Ende Januar, als Karen zum ersten Mal zum Gastroenterologen ging. Sie hatte starke Bauchschmerzen. Der Arzt schickte sie zum CT und stellte fest, dass sie zwei Gewebemassen in ihrer Bauchhöhle hatte. In diesen ersten Wochen nannten sie einige Tumore, andere wiederum Läsionen. Karen aber bezeichnete sie als ihre Trauben. Denn so wurden sie in einem der medizinischen Berichte beschrieben. Solche Nachrichten zu erhalten, war beunruhigend. An manchen Tagen ging es mir gut, im Vertrauen auf Gott. Aber an anderen Tagen rasten meine Gedanken und ich stellte mir das Schlimmste vor. Was, wenn es Krebs ist? Was, wenn Karen stirbt? Ich weiß, dass wir beide sterben werden. Aber was ist, wenn sie zuerst stirbt? Wie werde ich ohne meinen besten Freund überleben? Die Angst vor dem Tod und dem Verlust sind echte Ängste. Es sind normale Ängste. Wie geht man in Momenten wie diesen weiter? Was fürchten Menschen in diesen Tagen der Pandemie denn am meisten? Fürchtest du dich davor, Covid-19 zu bekommen? Und möglicherweise zu sterben? Oder hast du Angst, dass du deinen Arbeitsplatz verlierst? Wie wirst du dich um deine Lieben kümmern? Einige von uns fürchten den Verlust unserer Freiheiten. Covid-19 hat die Fundamente unserer Welt erschüttert. Hast du bemerkt, wie schnell sich die Dinge durch diese Pandemie verändert haben? Viele sprechen von einer neuen Normalität in der Zukunft. Wie sollen wir also in Tagen wie diesen leben? Ich glaube, unser heutiger Text geht auf diese Frage ein. Wir schließen gerade eine Reihe im Buch der Hebräer im Neuen Testament ab. Heute befinden wir uns in Kapitel 11, in dem der Autor Menschen des Glaubens aus dem Alten Testament auflistet und über sie nachdenkt. Die Liste ist sehr selektiv und in unserem Text werden drei der frühen Väter Israels kurz erwähnt. Sie werden kurz vor ihrem Tod für ihren Glauben gelobt. Der Verfasser hält ihren Glauben offensichtlich als vorbildlich, würdig zur Kenntnis genommen zu werden und nachgeahmt zu werden. Aber wie waren sie wirklich als Menschen? Und welchen Unterschied machte ihr Glaube in der Art und Weise, wie sie lebten? Heute wollen wir einen kurzen Blick auf ihr Leben werfen. Und vor allem möchte ich, dass wir drei Dinge dabei bemerken. Erstens ihre Familien. Wie sahen diese Menschen aus? Zweitens ihr Glaube. Was hatten sie erhalten? Und drittens ihre Zukunft. Welchen Unterschied machte das? Wie sie waren, was sie erhalten hatten und welchen Unterschied es machte. Ich wünsche mir, dass Gott uns durch diese Studie ermutigt, ihn persönlich kennenzulernen und dass wir als Kirchengemeinschaft gestärkt werden, um in diesen Tagen Menschen des Glaubens und der Hoffnung zu sein. Okay, zunächst einmal, wie waren sie? Drei von ihnen werden in unserem Text erwähnt. Isaak, Jakob und Josef. Letzte Woche ließ uns Brad an Abraham denken, den ersten der frühen Väter Israels. Diese Menschen lebten von Mitte des 19. bis 16. Jahrhundert vor Christus, ein Zeitraum von ca. 300 Jahren. Durch sie ist die Nation Israel entstanden. Ihre Geschichten finden sich in 1. Mose, dem ersten Buch der Bibel. 1. Mose ist ein Buch der Anfänge. In 1. Mose haben wir die Einführung des großen Dramas von Gottes Erlösungswerk in der Geschichte. Nun, zugegebenermaßen waren die Menschen und die Kultur jener Zeit ganz anders als unsere. Einige der Dinge, die sie taten, einige ihrer Bräuche, werden uns seltsam erscheinen. Lasst uns einige Minuten darüber nachdenken. Der Grund, warum ihre Geschichten uns heute hilfreich sind, liegt nicht darin, dass ihr Leben und ihre Kultur wie die unsere waren. Vielmehr liegt es in ihrer Beziehung zu Gott. Gott ändert sich nicht. Er ist gestern, heute und für immer derselbe. Wenn er mit Menschen umgeht, offenbart es er, wie er ist. Ihre Geschichten, ihr Leben vor fast 4000 Jahren helfen uns also, Gott kennenzulernen. Deshalb lesen wir über das Leben dieser Männer und Frauen im Alten Testament. Historisch gesehen lebten diese frühen Väter während der Zeit der alten hethitischen Dynastie, und aus verschiedenen archäologischen Ausgrabungen im Nahen Osten wissen wir recht viel über die Hethiter. Ein Beispiel für den hethitischen Einfluss, der in der Bibel aufgezeichnet ist, findet sich in 1. Mose 23, als Abraham die Höhle von Machpela als Begräbnisstätte für seine Frau Sarah kauft. Dieses Rechtsgeschäft wird nach den damaligen hethitischen Gesetzen abgewickelt. Ich erwähne dies, um zu veranschaulichen, dass diese frühen Väter und ihre Familien echte Menschen waren. Als Gott eine Beziehung zu ihnen aufnahm, lebten sie in einer bestimmten historischen Zeit, an einem bestimmten Ort und in einer bestimmten Kultur. Wie waren diese Menschen also? Warum hält der Schreiber des Hebräerbriefs sie als Vorbilder des Glaubens hoch? Wenn du 1. Mose, die Kapitel 11 bis 50 liest, wirst du sehen, dass sie ein sehr unordentliches Leben führten. Abraham zum Beispiel, bekannt als der Vater aller Gläubigen, kämpfte damit, Gottes Fürsorge in seinem eigenen Leben zu glauben. Zweimal, also vor zwei verschiedenen Königen stand, schwankte er in seinem Glauben. Ängstlich um sein Leben. Und warum? Weil seine Frau Sarah wunderschön war. Er hatte Angst, dass die Könige ihn töten lassen würden, um sie zur Frau zu nehmen. Da Sarah seine Halbschwester war, log er über die Tatsache, dass sie seine Frau war, um sich selbst zu schützen. Klingt das für dich nach mutigem Glauben? Dieser lockere Umgang mit der Wahrheit wurde später von seinem Sohn Isaac wiederholt, der die Gewohnheit an seinem Sohn Jakob weitergab, der das Lügen zu einer Kunstform entwickelte. Als sein Vater alt, blind und gesundheitlich angeschlagen war, nutzte Jakob mit der Hilfe seiner Mutter seinen Vater aus. Er täuschte ihn und beraubte seinen Bruder Esau seines Segens. Kein Scherz. Ein weiteres Versagen des Glaubens in der Familie betraf Abrahams Frau Sarah. Sie wusste, dass Gott versprochen hatte, sie und ihre Nachkommen zu segnen. Aber sie war unfruchtbar und zu alt, um Kinder zu bekommen. Als sie mit Abraham darüber sprach, schlug sie einen Plan vor. Da ich unfruchtbar bin, will Gott vielleicht sein Versprechen erfüllen und durch meine Magd Kinder zu gebären. Ich weiß, dass das für uns seltsam klingt, aber es war damals ein üblicher Brauch. So ging man mit der Unfruchtbarkeit um. So gab Sarah ihrem Mann ihre Magd Hagar, damit sie selbst Kinder bekommt. Leider funktionierte ihr Plan irgendwie. Hagar wurde schwanger und gebar Abraham einen Sohn, Ishmael. Stellt euch den Streit und die Eifersucht zwischen den beiden Frauen vor. Hagar verachtete ihre Gebieterin und Sarah misshandelte Hagar. 10 Jahre später wurde Sarah auf wundersame Weise im Alter von 19 Jahren schwanger. Gott hielt sein Wort und Isaac, der Sohn der Verheißung, wurde geboren. Bald darauf schickte Sarah Hagar weg. Es war ein schmerzlicher Familienriss, der bis heute anhält. Abrahams Enkel, Jakob, sah diese Art von Streit auch in seiner Familie und sogar noch mehr. Er hatte 2 Ehefrauen, Rahel und Lea. Sie waren Schwestern und sie waren Rivalinnen, die um Jakobs Liebe wetteiferten, indem sie ihm Söhne gebaren. Wie Sarah gaben sie Jakob ihre Dienstmädchen. So bekam er am Ende 12 Söhne von 4 verschiedenen Müttern. Ihr könnt euch vorstellen, wie gestört ihr polygames Familienleben war. Erschwerend kam hinzu, dass Jakob einen Lieblingssohn hatte. Und das wusste jeder. Josef wurde von seinem Vater verwöhnt. Als Teenager stellte er dann seine bevorzugte Stellung zur Schau und provozierte Eifersucht und Hass in seinen Brüdern. Irgendwann beschlossen sie, Josef zu töten, aber in letzter Minute verkauften sie ihn stattdessen in die Sklaverei. Offensichtlich war ihr Familienleben ein Chaos. Wenn wir das Christentum mit anderen Weltreligionen vergleichen und die Geschichten, die andere Religionen von den Helden ihres Glaubens haben, enthalten sie keine Details wie diese. Doch die Bibel tut es. Es ist alles da, aufgezeichnet für uns im 1. Buch Mose. Wenn du den Glauben deiner Vorfahren loben willst, würdest du dann nicht Menschen wählen, die ihr Leben auf der Reihe haben? Wer wären denn klare Beispiele für ein Leben im Glauben? Es ist eigentlich ein Zeichen der Authentizität, dass der Autor des 1. Mose das nicht tut. Die Bibel beschönigt weder das Leben dieser Menschen, noch entschuldigt sie ihr Verhalten. Vielmehr hält sie ehrlich fest, wie sie waren. Es sind gewöhnliche Menschen wie du und ich, die ein chaotisches Leben führten. Gott ist in das Chaos hineingetreten und hat sich mit ihnen angefreundet. Diese fehlbaren Menschen und ihre zerrütteten Familien waren das Rohmaterial, das Gott zum Aufbau der Nation Israel benutzte. Diese Menschen werden hier in Hebräer 11 nicht aufgeführt, weil ihr Leben ein makelloses Beispiel für den Glauben war. Eigentlich sind sie in diese Liste aufgenommen worden, weil ihr Leben ein wunderbares Beispiel für Gottes Gnade ist. Das ist also mein kurzer Überblick ihrer Familien. Was ist denn nun mit ihrem Glauben? Zu ihrer Zeit gab es keine Bibel, also alles, was sie hatten, war das verbale Versprechen Gottes. Für sie begann alles in 1. Mose 12, als Gott sich Abraham offenbarte und sagte: "Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde." Was für ein Versprechen. Alles dreht sich um die Beziehung zu Gott, den souveränen Schöpfergott persönlich zu kennen, wie man einen Freund kennt. Abraham ist erstaunt. In 1. Mose 15 gab ihm Gott mehr Einzelheiten. Er erklärte ihm, dass ihre Beziehung nicht auf Abrahams Handlungen beruht. Sie beruht nicht auf der Treue Abrahams, sondern auf der Treue Gottes. Gott schloss einen Bund mit Abraham und erklärte sich selbst zum Bürgen des Bundes. Er ist der Garant der Beziehung. Wenn es in der Beziehung Misserfolge oder Untreue gab, versprach Gott, sie zu berichtigen. Er würde den Preis zahlen, um die Beziehung wiederherzustellen. Unglaublich. Abraham ist überwältigt von Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Warum ich? Wie ist das überhaupt möglich? Zweifellos fragte sich Abraham, wie sollte er, ein sündiger Mensch, mit dem heiligen, allmächtigen Gott in Beziehung treten? Er war verblüffend. Zu der Zeit verstand er nicht alles, was Gott vorhatte, aber er glaubte seinem Wort. Gott sagte, er würde die Beziehung wiederherstellen, und das war genug für Abraham. Es war alles aus Gnade. Das war der Segen, der Abraham zuteil wurde. Er war von Gott für eine intime Beziehung auserwählt worden, Gott persönlich zu kennen und von ihm gekannt zu werden. Sie waren Freunde. In der ganzen Bibel ist Abraham dafür bekannt, für seine Freundschaft mit Gott. Das war der Segen, den er empfangen und den Rest seines Lebens genossen hatte. Es ist auch der Segen, den er an seinen Sohn Isaak weitergab. Wir lesen in 1. Mose 26, Vers 24. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abrahams. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen. Isaak gab den Segen Jakob weiter. Tatsächlich würden durch Abraham alle Nationen mit dem gleichen Zugang zu Gott gesegnet werden. Diese frühen Väter wussten nicht, wie all das geschehen sollte. Sie wussten nur, dass Gott sie verfolgt hatte. Gott initiierte die Freundschaft nicht, weil sie ihnen zustand oder sie verdient hätten. Wir haben bereits gesehen, wie chaotisch ihr Leben war. Gott erbarmte sich der zerbrochenen Menschen und brachte sie in Beziehung zu sich selbst. Gibt uns das nicht Hoffnung? Egal wie chaotisch dein Leben ist, egal was du getan hast oder was dir angetan wurde, Gottes Barmherzigkeit steht dir heute zur Verfügung. Die Freundschaft mit Gott ist immer noch im Angebot. Sogar jetzt zieht Gott Männer und Frauen aktiv in Beziehung zu sich selbst. Hört seine Einladung aus der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Gott möchte eine Mahlzeit mit dir teilen. Hörst du ihn klopfen? Ich bitte dich dringend, glaube du, dass diese Einladung für dich bestimmt ist. Zuvor haben wir in Kapitel 11, Vers 6 gelesen, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Der Glaube ist unsere Herzensantwort auf seinen Ruf. Er allein kann die tiefsten Sehnsüchte deines Herzens nach einer Beziehung erfüllen. Wenn du heute seine Stimme hörst, öffne die Tür deines Herzens, heiß ihn willkommen. Okay, zuerst sahen wir, dass die ersten Väter Israels gewöhnliche Menschen waren, wie du und ich. Dann stellten wir fest, dass Gott sich ihnen näherte und eine Freundschaft mit ihnen schloss. Sie empfingen diese Beziehung zu Gott durch den Glauben als ein gnädiges Geschenk. Das war der Segen, den sie empfingen und von einer Generation an die nächste weitergaben. Nun ist es fair, noch eine weitere Folgefrage zu stellen. Welchen Unterschied macht es für ihre Lebensweise? Das ist mein letzter Punkt und ehrlich gesagt gibt es hier zu viel zu sagen. Du musst 1. Mose einfach selbst lesen. Unser Text hebt jedoch einen großen Unterschied hervor, den ihr Glauben gemacht hat. Hast du es bemerkt? Vers 20 bezieht sich darauf, dass Isaak seine Söhne segnete. Vers 21 bezieht sich darauf, dass Jakob Josefs Söhne segnete, als er im Sterben lag und anbetend betete. Und in Vers 22 heißt es, dass Josef, als sein Ende nahe war, den Tag des Auszugs der Israeliten aus Ägypten vorhersah. Der rote Faden, der sich durch all diese Verse zieht, ist der Glaube am Punkt des Todes. Der Tod ist eine schreckliche Realität, mit der wir alle konfrontiert sind. Er ist der Punkt des völligen Zerfalls. Wir verlieren die Kontrolle. All unsere Gaben und Ambitionen gehen verloren. Alle Beziehungen enden. Und es gibt ein großes emotionales Loch für die Zurückgebliebenen. Alles, was eine Person hat, all ihre Besitztümer werden für andere zurückgelassen. Was mit uns nach dem Tod geschieht, ist das große Unbekannte. Kein Wunder, dass wir alle eine natürliche Angst vor dem Tod haben. Tatsächlich sagt der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 2, Verse 14 bis 15, dass wir gefangen sind in dieser Angst vor dem Tod. Er sagt, Jesus kam, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Wir alle sind durch unsere Angst vor dem Tod gefangen gehalten worden. Jesus kam, um uns zu befreien. In unserem Text lobt der Verfasser dieser frühen Väter für ihren Glauben am Punkt des Todes. Sie blickten nicht mit Bedauern auf ihr Leben zurück. Sie waren nicht mit ihrem eigenen Vermächtnis beschäftigt. Sie hatten auch keine Angst vor dem, was noch kommen würde. Sie waren zuversichtlich. Sie waren zuversichtlich, warum? Weil sie wussten, dass ihre Beziehung zu Gott, die sie ihr ganzes Leben lang genossen haben, auch nach ihrem Tod weiter bestehen würde. Deshalb konnten sie dem Tod ohne Furcht ins Auge sehen. Sie waren bereit, die Ewigkeit zu betreten und den Herrn von Angesicht zu sehen. Gott selbst war ihre Hoffnung. Gott selbst ist auch unsere Hoffnung. Im Glauben blickten sie auf das Kommen von Gottes verheißenem Erlöser. Im Glauben blicken wir zurück auf Gottes Erlöser, der gekommen ist. Sie wurden erlöst, indem sie auf das Werk vertrauten, das der Messias tun würde. Wir sind erlöst, indem wir auf das Werk vertrauen, das der Messias bereits getan hat. Unser Glaube und unsere Hoffnung sind auf dieselbe Person gerichtet. Durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung hat Jesus uns erlöst. Er hat den Preis für unsere Ungläubigkeit bezahlt. Durch sein vollendetes Werk am Kreuz haben wir die Vergebung der Sünden und eine wiederhergestellte Beziehung zu Gott. Das hat der Apostel Paulus auch in seinem Brief an die Kolosser geschrieben. Er schreibt, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Und wieder schreibt Paulus voll Freude über Jesus' Auferstehung und seinem Sieg über den Tod. Er schreibt an die Gläubigen in Korinth, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und so schrieb auch der Apostel Petrus, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Liebe Freunde, Gott hat sich uns durch das Werk Christi genähert. Jesus selbst hat versprochen, immer bei uns zu sein, auch bis ans Ende der Zeiten. Es ist seine Nähe, seine Gegenwart bei uns, die inmitten der Not Frieden und Hoffnung bringt. Deshalb werden wir in Hebräer 12 aufgefordert, unsere Augen auf Jesus zu richten, den Urheber und Vollender unseres Glaubens. Jesus ist derjenige, der uns persönlich Hoffnung gibt und Hoffnung für uns als Gemeinschaft. Er hat unsere Fesseln der Angst zerbrochen, dass wir als seine Kinder in Freiheit leben können, besonders in Tagen wie diesen. Ich möchte mit dieser Verheißung des Herrn durch den Propheten Jesaja abschließen, aus Jesaja 41,10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auf, auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Amen. Lasst uns beten. Ja, Vater, die Tatsache, dass wir unsere Herzen stillen können und dich Vater nennen dürfen, ist einzig allein wegen Jesus. Sein vollendetes Werk am Kreuz hat den Weg bereitet, hat den Weg dafür geöffnet, dass wir erlöst werden. Die Beziehung, für die wir geschaffen worden sind, wurde durch unsere eigene Sünde zerbrochen, unsere eigene Untreue, unser eigener Wille, so zu leben, wie wir es wollen. Du hast uns in Christus vergeben. Danke, Jesus. Du hast dich uns in Christus genähert. Danke, Gott, dass wir nicht mehr in der Angst gefangen sind. Du rufst uns dazu auf, im Glauben zu leben. Hilf uns, sogar heute noch zu dir zu rufen, Herr, unsere Augen auf dich zu richten, dem Autor und Vollender unseres Glaubens. Wir bitten diese Dinge in Jesu Namen. Amen. Ach ja, einige von euch wundern sich vielleicht, was mit Karen und ihren Trauben passiert ist. Eine zweite CT-Untersuchung im April ergab, dass in den 2 Monaten seit der letzten Untersuchung die Tumore um 80-90% geschrumpft waren. Der Radiologe fragte die Ärztin, welche Behandlung haben sie ihrem Patienten verordnet, um den Tumor so stark zu verkleinern? Die Ärztin antwortete, keine, sie ist eine neue Patientin von mir. Karen fügte hinzu, die einzige Behandlung, die sie erhalten habe, sei das Gebet. Sie waren erstaunt. Die Ärztin sagte, sie habe das in 20 Jahren Praxis nur einmal erlebt. Letzte Woche hatte Karen dann eine laparoskopische Biopsie und es wurde bestätigt, dass der obere Tumor vollständig verschwunden war. Die Ärztin entfernte auch das, was vom unteren Tumor übrig geblieben war, und es war gutartig, kein Krebs. Lobt mit uns den Herrn für Karens Heilung.